Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute mit dem Abstand von, ich glaube, ziemlich genau 10 Jahren und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das blicken wollen, was Robin Alexander so beschreibt. 2015 ist der Startpunkt für das, was wir heute erleben. Deutschland ist ein anderes Land geworden. Und manche erkennen ihr eigenes Land nicht wieder, weil plötzlich noch so viele andere hier wohnen. Das Land hat einen anderen politischen Ton, eine andere Härte und eine politische Mitte, die beginnt nicht mehr richtig zu funktionieren. 2015 ist dieses Thema ins Zentrum des politischen Diskurses gekommen. Das gab es vorher nicht in Deutschland. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und es wird sehr interessant sein, die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu zu hören, die heute bei uns zu Gast ist. Sie sind, nicht mein Satz, Sie sind das trojanische Pferd zur Verschärfung, Sie kennen den Satz, ne? Der Migrationskrise. Das ist der Satz, den sie sich in dem Zusammenhang anhören musste. Und es ist ein bisschen ironisch zu erfahren, von wem er stammt, nämlich genau von dem Mann, der im Amt nachgefolgt ist, nämlich Alexander Dobrindt. Wie sieht sie das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wie sieht er das? Gerald Knaus, einer der renommiertesten Migrationsforscher Europas. Es war, sagt er, eine Rede von Viktor Orban, und zwar am 4. September 2015, also wirklich fast genau 10 Jahre her. Und diese Rede, sagt er, war eine Kampfansage. Denn Orban sagte damals, wir beenden hier und jetzt gerade das liberale Zeitalter. Das, sagt er heute, war der Moment, in dem meine Kollegen und auch ich zu Migrationsforschern wurden. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, bin sehr gespannt auf diese kleine, aber sehr feine Runde. Frau Faeser, vielleicht ganz kurz ein paar persönliche Fragen noch vorab. Robert Habeck war kürzlich hier. Der ist ganz raus aus der Politik, zumindest für den Moment. Wie lange haben Sie darüber nachgedacht, das auch so zu machen? Oder anders gefragt, haben Sie ein gewisses Verständnis dafür? Sie drücken ja weiterhin die Bundestagsbank. Das klingt wie ein großes Opfer, das ist es nicht.
Nein, das ist es nicht.
Es ist eine edle Aufgabe.
Genau.
Aber dennoch haben Sie sich für diesen Weg entschieden.
Also es ist ein Privileg, dem Deutschen Bundestag angehören zu dürfen. Insofern mache ich das sehr gerne. Mhm. Ich habe natürlich Verständnis für Robert Habeck, auch zu sagen, das ist eine Lebensphase. Mhm. Da entscheide ich mich mal, noch etwas anderes zu tun. Er saß lange im Bundestag. Für mich ist es die erste Legislaturperiode. Das unterscheidet uns vielleicht an der Stelle.
Er sagte, ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen. Können Sie nachvollziehen?
Ja, also ich verstehe das. Er ist also in einer anderen Rolle.
Sie hatten ein Ministerium. Wie groß war das? Ich habe heute die Zahl gelesen, aber ich habe sie wirklich vergessen. 60.000 Leute oder 28.000 Leute?
Nein, also wenn Sie das gesamte Ministerium mit den Geschäftsbereichsbehörden nehmen, dann sind es 86.000
Leute. 86.000
Leute. Wie gesagt, mit den Geschäftsbereichsbehörden. Die Bundespolizei ist eine der größten, ne, Geschäftsbereichsbehörden, allein mit 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wie viele sind davon übrig geblieben?
Na, die sind alle noch da.
Nee, ich weiß nicht. Und wie viele haben Sie noch?
Nein, ich habe jetzt fünf.
Fünf. Genau. Von 86.000 runter auf fünf.
Genau.
Wie nennt
genau.
man das? Bedeutungsverlust?
Nein, würde ich nicht sagen. Weil, wie gesagt, das ist ein Privileg, im Deutschen Bundestag zu sitzen. Ich empfinde das als hohes Privileg, dass ich so ein hohes Amt haben durfte, Einfluss hatte. Und auch vieles gestalten konnte. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal drauf zurück.
Wir reden heute noch.
Genau. Ja. Insofern ist das etwas sehr Positives, was ich so empfinde. Und ich mache jetzt gerne weiter. Wir sind ja nach wie vor in der Koalition, also haben auch noch die Gelegenheit mitzugestalten. Insofern mache ich das sehr gerne. Aber noch mal, ich kann meinen Kollegen Herrn Habeck auch verstehen, dass er einen anderen Weg gewählt hat.
Aber trotzdem, es ist ja ein Bedeutungsverlust, ne? Und ich stelle mir das hart vor. Gar nicht als Vorwurf gemeint, aber das passiert dann einfach.
Also ich sag mal so, man hat eine Umgewöhnungsphase.
Machen Sie jetzt, dieses Foto habe ich entdeckt, zufällig im Zentralorgan.
Das mache ich jetzt. So, für sowas habe ich jetzt wieder Zeit. Altes Hobby, das Reiten. Ja, ich gehe gern laufen.
Dieses Foto haben Sie im Bundestagswahlkampf gemacht, ne?
Ja.
Warum?
Weil es ist aus der Bunten, wenn ich das einmal hier sagen darf, und die gerne auch den Mensch hinter dem Politiker zeigen. Und insofern war es mein Hobby. Und insofern hat die Bunte mich gebeten, ein Foto zu machen, wo man das Hobby mal sieht und nicht immer nur Politik, Faeser mit Polizei.
Das ist ein Polizeipferd, ne?
Das ist ein Polizeipferd, ja.
Ist ja kein Hobby, Polizeipferd reiten.
Nein, es ist nicht ein Hobby, Polizeipferd zu reiten, aber ich reite.
Das weiß ich.
Genau, aber, das wissen Sie.
Aber Sie setzen ja damit, Sie wollen eine Botschaft setzen.
Nee, die Botschaft, die ich da gesetzt habe, ist tatsächlich den Menschen zu zeigen.
Ich will Täter härter bestrafen.
Also, ich habe
nicht... Da geht nicht um Ihr Hobby. Nein, das Polizeipferd ist sozusagen
ich sag mal, die Bildgebung
das Mittel zum Zweck.
Bei der Bunte ist natürlich, na, zu sagen, wir zeigen den Menschen. Und deswegen ist das Foto mit dem Reiten entstanden. Dass ich will härter bestrafen, Täter härter bestrafen, das ist ja der Ausdruck dessen, dass ich dort politisch befragt wurde, was ist meine Agenda, wo habe ich Schwerpunkte gesetzt als Bundesinnenministerin. Und da war mir wichtig, Täter härter zu bestrafen.
Ich habe
zum Beispiel in einem Bereich, wenn ich das gerade sagen darf, wo ich Strafe verschärft habe, ist zum Beispiel gegen Schleuser, Schlepperbänden.
Ja.
Was mir sehr wichtig war, weil das ein übles Geschäft ist, mit dem Leid der Menschen so umzugehen. Und ich fand das sehr wichtig, dort auch härter zu bestrafen. Es ist auch wichtig, bei dem schlimmen Thema der sexualisierten Gewalt gegen Kinder, dort härter zu bestrafen, auch als Gesellschaft das Unrecht zu zeigen.
Und man ist ja dann als Politiker immer ganz nah und hart dran, sozusagen Versprechen zu machen, die man hinterher niemals einlösen kann.
Ja, habe ich aber. Ich habe die Schlepper und Schleuser.
Das eine, was mich interessieren würde, wer berät einen dann? Wer hat Sie beraten? Wer hat Ihnen geraten zu diesem Foto?
Zu diesem Foto?
Da sitzt eine Spitzenpolitikerin hoch auf dem Ross und schaut herunter auf die Sie
Nein, das glaube ich nicht.
Das kann, ich sage nur, wie man es interpretieren kann.
Man kann es so interpretieren, man kann aber auch interpretieren, guck mal, die hat mit Tieren zu tun, die hat mit Pferden, das ist ein Hobby von ihr, man lernt sie mal anders kennen.
Bundesinnenministerin, da ist nichts mit Hobby und Pferden und süße kleine Bundesinnenministerin.
Nicht süß. Es geht nicht um süß. Ne? Also das würde ich vielleicht auch noch mal sagen. Es geht aber manchmal schon darum, zu zeigen, wer ist der Mensch dahinter. Durchsetzungsstark, natürlich. Und ich glaube, es war tatsächlich eher das Hobby im Hintergrund, was Sie jetzt nicht sehen. Sie bringen es zu sehr mit, ich will Täter härter bestrafen in Zusammenhang.
Ja.
Aber darauf habe ich keinen Einfluss.
Ich saß beim Friseur und habe diese Zeile gelesen und dachte, was ist das wieder für ein Versprechen?
Nein.
Wissen Sie, was mein erster Reflex war? Darf ich ganz kurz? Mein erster Reflex war, das kann sie gar nicht.
Doch.
Nein. Täter werden von Gerichten bestraft.
Nein,
nicht von der
Bundesinnenministerin. Ich kann aber in der Gesetzgebung etwas machen. Genau. Und insofern kann man was verändern. Wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, Schlepper,
Sie könnten sagen, ich wünsche mir, dass Täter härter bestraft werden. Sie können nicht Täter härter bestrafen.
Ich will Täter härter bestrafen mit Gesetzgebungsveränderung. Und das habe ich gemacht. Und insofern kein leeres Versprechen, sondern tatsächlich Realität, die ich auch umgesetzt habe.
Ich schaue gerade zu Robin Alexander, Profi vom Fach. Nicht bei der Bunten, aber bei den Kollegen der Welt.
Ich finde das Foto völlig in Ordnung.
Danke.
Weil das eine Innenministerin oder ein Innenminister darstellt, dass das Amt auch etwas hat, was mit Recht und Ordnung zu tun hat, das hat eine lange Tradition.
Also, absolut.
Mal Beispiel Otto Schily, eigentlich ein Anthroposoph, besitzt einen Olivenhain in der Toskana, hat ein Foto von sich machen lassen als Innenminister mit Polizeihelm und Knüppel.
Ja,
oder
da haben wir ihn.
Ach da, ja. Oder Olaf Scholz war Innensenator in Hamburg und ließ sich fotografieren, wie er in so einem komischen Gummianzug sich von Polizeihunden beißen lässt.
Ja,
so. Also die Darstellung von, dies ist ein Amt, wo man auch gegen Kriminelle durchgreifen will. Die Darstellung ist richtig. Und ich finde, dass von Ihnen leider nicht das Foto mit dem Pferd bleiben wird, sondern das Foto mit der One Love Binde in Katar. Und das ist das Problem, nicht weil die Leute was gegen Nationalmannschaft hätten oder gegen Regenbogen, sondern weil die Leute da dachten, das ist nicht der Job meiner Innenministerin. Deshalb würde ich es andersrum kritisieren als Lanz, wenn ich ehrlich bin.
Auch interessant.
Ja. Wie finden Sie dieses Foto heute aus der Retrospektive?
Ich finde es nach wie vor richtig, weil man den Zusammenhang ja sehen muss. Also worum ging es da? Es ging darum, dass die FIFA damals eine Stunde vor dem Spiel der Engländer erklärt hat, dass sie die Binde nicht tragen dürfen. Die Binde war ja das, was die mehrere Mannschaften aus Europa sich vorgenommen haben zu tragen während des Turniers. Das ist ja nicht meine Binde oder was Erfundenes, sondern es war die Binde der Mannschaften, die sie tragen wollten. Die FIFA hat eine Stunde, das muss man sich mal vorstellen, hohe Konzentration für die Briten damals, das Auftaktspiel zu machen. Und dann wurde es verboten. Und ich habe damit gezeigt, dass ich das nicht in Ordnung finde, wie die FIFA mit den Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft der Fußballherren umgegangen ist. Deswegen habe ich es getragen, auch um zu zeigen, auch in Ländern wie
Katar
müssen die Menschenrechte gelten. Das war der Grund. Und das war ja auch eine Binde, die ich vom DFB habe.
Wissen Sie, wann mich das wirklich überzeugen würde? Wenn Robert Habeck dann in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister bei der nächsten Gaslieferung, die er dann unterzeichnet, in Katar auch mit so einer Binde aufläuft und sagt, guck mal, das mit den Menschenrechten ist mir auch wichtig.
Ja, und wissen Sie, was ich gemacht habe? Deshalb, damit es überzeugt, damit ich nicht nur symbolisch bei der WM dort stehe und die Binde trage, ich war vorher da. Ich habe eine Delegationsreise gemacht, auch mit den Initiatoren dieses Liebe kennt keine Grenzen. Die waren mit mir in Katar und wir haben mit den Verantwortlichen genau über diese Themen vorher gesprochen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es aus Überzeugung war und nicht jetzt einfach symbolisch aufgegriffen in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, sondern wirklich auch dem Thema nachgegangen.
Das Pferd nehme ich Ihnen ab, die Überzeugung nehme ich Ihnen ab, in Katar nehme ich Ihnen alles ab. Aber auch das, Robin Alexander, setzt eine sehr klare politische Botschaft. Wie viel Porzellan haben wir zerdeppert auf diese Art und Weise?
Also ich glaube, dass die Kataris ehrlich gesagt darüber lachen. Weil die wissen ja, wie wir uns denen sonst nähern und wie wir die sonst brauchen. Das Problem war doch die Bilder fürs Publikum. Das war ja Fußball, da sehen eine Menge Leute sie, die sich sonst nicht für Politik interessieren. Mhm. Und die dachten, unsere Innenministerin sieht aus wie eine Aktivistin.
Mhm. Nein, und ich habe sehr positive Rückmeldungen bekommen damals.
Ja, aber auch ein paar andere.
Ja, aber und sehr viel mehr positive, ja, und Herr Alexander.
Auch ein paar andere, würde ich auch sagen.
Ich glaube, wie gesagt, dass der Innenminister darstellt, ich bin hier für Law and Order und dass das auch eine performative Ebene hat.
Ja, klar.
Ja, und das haben Sie da ein bisschen unterlaufen.
Das sehe ich anders, weil ein Innenminister, Innenministerin ist ja auch dafür da, die Werte der Demokratie zu verteidigen. Das tue ich damit symbolisch.
Naja, aber wir reden ja immer noch über eine Fußballmannschaft und was die für eine Binde hat. Also wir reden ja nicht darüber, dass sie da politische Gefangene besucht hätten.
Nein, aber es geht ja darum, wie werden diese Menschen dort behandelt? In dem Land und wie sicher sind Fans aus Deutschland, wenn sie dorthin fahren? Darum ging es. Es hatte ja einen ernsthaften Hintergrund. Es ging ja darum, wie sind unsere Fans eigentlich geschützt, wenn sie dorthin gehen, wenn sie beispielsweise Regenbogenkleidung tragen. Ist das in Ordnung? Wird das akzeptiert? Oder haben sie mit Restriktionen dort zu rechnen? Und deswegen war es der Hinweis, hey, auch in eurem Land, hier wo die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, muss das gelten.
Frau Faeser, die deutsche Innenministerin muss sozusagen in Katar dafür sorgen, dass das alles super läuft?
Ja, auch die deutsche Innenministerin hat eine Verantwortung den Fans gegenüber. Und deswegen habe ich diese Vorreise ja auch gemacht. Ich glaube, das war was ganz Neues, wurde auch sehr positiv
kommentiert. So
dass das Bild umstritten war, die Symbolik, okay, d'accord. Aber dass ich das gemacht habe und dort anzusprechen und auch anzusprechen zum Beispiel die Arbeitsbedingungen beim Stadionbau und andere Dinge, das finde ich schon, dass es dazugehört, auch als Innenministerin für Werte einzustehen, auch im Ausland. Ich war die zuständige Sportministerin und da hat es mich auch zu interessieren, was Fans aus deutscher Sicht zu erwarten haben und was nicht.
Also Sie verstehen sozusagen das Problem mit den doppelten Standards, ne? Also einerseits sagen wir Werte und dann unterschreiben wir die Gaslieferung und dann ist das mit den Werten dann auch gar nicht mehr so wichtig plötzlich.
Also wie gesagt,
das ist das Thema, dass uns der globale Süden sozusagen kollektiv als Westen vorwirft und
sagt,
Menschenrechte interessieren euch immer genau dann, wenn es euch gut in den Kram passt, aber wenn es gerade nicht mehr passt, dann schaut ihr großzügig drüber weg.
Nee, sehe ich nicht so. Ja, ich glaube, Menschenwürde muss man immer einhalten. Deswegen kämpfe ich ja auch in vielen Stellen. Sei es nach dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel oder an anderen Stellen sehr stark auch dafür, dass Werte eingehalten werden und jetzt eben auch im Gazastreifen.
Wie gesagt, persönlich nehme ich Ihnen das ab, Frau Faeser. Also Sie sagen, das, was in Gaza passiert ist, was?
Dass das jetzt auch schwierig ist für die Menschen dort vor Ort.
Ist das schwierig? Ist das schwierig? Was ist das für eine Formulierung?
Nein. Also, es ist eine furchtbare menschenrechtliche Situation derzeit und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass der Krieg dort beendet wird.
Sind das Kriegsverbrechen, die da stattfinden? Sie sind Juristin, eine sehr gute sogar.
Also, danke für das Kompliment. Ich halte mich mit solchen Urteilen immer zurück. Für mich war der Ursprung der furchtbare Angriff der Hamas auf Israel.
Ist unbestritten so.
Ja, geht aber manchmal dieser Tage auch ein bisschen verloren. Finde ich,
nicht
muss man
hier in dieser
erst dazu sagen. Das stimmt, haben Sie recht. Finde ich auch gut, dass das hier nicht verloren geht. Das war der furchtbarste Angriff auf jüdische Staatsbürger seit der Shoah, was dort passiert ist. Und es hat zu unglaublichen Veränderungen in unserem Land geführt, was mich bis heute sehr beschämt, dass wir einen solch steigenden Antisemitismus in Deutschland haben. Das beschämt mich sehr. Aber apropos Menschenrechte gelten überall. Und deswegen finde ich, dass das, was jetzt im Gazastreifen passiert ist, ist zu viel.
Was heißt zu viel?
Muss aufhören.
Was ist zu viel? Was heißt das?
Es ist
nochmal, ich meine, Sie reden
über Menschenrechtsverletzungen. Ich rede über Menschenrechtsverletzungen.
Zu viele kaputte Gebäude, zu viele Bomben,
zu viele tote Kinder, Menschen und einen zu langen Krieg, der zulasten der Menschen dort.
Aber Sie denken doch als Juristin in einer ganz anderen Kategorie. Sie denken doch in Kategorien wie Verhältnismäßigkeit.
Ja, und das ist nicht verhältnismäßig.
Da ist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt. Ja. Sie denken doch in Kategorien des Völkerrechts. Sie überlegen sich, wird da Hunger als Waffe eingesetzt? Wird es?
Im Moment ja.
Dann ist es nach Völkerrechtsdefinition ein Kriegsverbrechen.
Nochmal. Also bevor ich hier völkerrechtliche Urteile abgebe, bin ich vorsichtig in solchen Themen.
Ich will es nur mal verstehen.
Genau. Und aber weil Sie gesagt haben, Menschenrechte gelten überall und deswegen mache ich da auch keinen
Thema
Unterschied.
Mein Thema ist nur, da sind wir genau jetzt bei dem Punkt.
Genau bei dem Thema.
Diese Unterschiede wir halten Werte
nicht
hoch.
Zu machen. Genau.
Wir halten
genau.
Werte hoch, immer dann, wenn es uns sozusagen in den Kram passt.
Nee, das finde ich nicht. Das darf man gerade nicht machen. Nur die Werte hochzuhalten, wenn sie einem gerade in den Kram passen.
Man sollte es nicht machen.
Genau.
Weil
genau.
Ich muss ehrlich sagen, man kann doch empathisch zu dem sein, was am 7. Oktober passiert ist. Und niemand, der auch nur einigermaßen bei Verstand ist, würde das jemals bestreiten, dass das ein schreckliches Verbrechen war, was dort passiert ist. Aber wenn man dann jetzt weitergeht und über die Frage der Verhältnismäßigkeit redet und über die Frage redet, ob dort Menschen kollektiv bestraft werden, vertrieben werden, dass 2 von 3 Gebäuden in Gaza gar nicht mehr stehen, dann muss man doch genauso klare Worte finden, wenn einem Werte wichtig sind. Wie vorher auch am 7. Oktober.
Ich sage doch auch, dass es völlig unverhältnismäßig ist und dass es nicht in Ordnung ist und dass es aufhören muss.
Es geht ja um sozusagen, worüber wir ja im Kern reden, ist Glaubwürdigkeit von Politik. Mhm. Weil in dem Zusammenhang ein Fehler, die Kandidatur in Hessen, im hessischen Wahlkampf, zu sagen, ich bin die Spitzenkandidatin für die SPD, aber wenn es nicht klappt, gehe ich wieder zurück und bleibe weiter Bundesinnenministerin.
Also ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Das haben andere vor mir auch schon gemacht, hat Innenminister Kanter damals
Robert
Röttgen getan.
Zum Beispiel.
Herr Kanter aus Hessen, CDU, hat das auch gemacht, war Innenminister, Bundesinnenminister, hat in Hessen kandidiert, hat verloren. Nein, es sind keine anderen Zeiten. Was ich mir vielleicht heute vorwerfen würde, wie viel Wahlkampf habe ich eigentlich gemacht, weil die Zeiten so waren, wie sie waren, war ich mehr Innenministerin als tatsächlich Kandidatin in Hessen. So rum würde ich es vielleicht sehen und drüber nachdenken, ob es klug war. Aber nicht andersrum.
Gibt man, wenn man als Spitzenkandidatin in Hessen antritt, dann gibt man doch potenziellen Wählern auch ein Versprechen. Man sagt, pass auf, ich trete an, dieses Hessen liebe ich heiß und innig. Mhm. Das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat. Und die ist mir so wichtig, dass ich jetzt hier für euch als Spitzenkandidatin antrete. Und wenn ich verliere, dann bin ich selbstverständlich die Oppositionsführerin für euch, weil ihr mir so wichtig seid.
Aber Herr Lanz, das war ich ja vorher. Ich habe den Menschen gesagt, was sie kriegen.
Das stimmt.
Ja, ich war da sehr klar, habe da nie einen Hehl draus gemacht, dass ich nicht als Oppositionsführerin zurückgehe. Ich habe das von Anfang an klar gemacht und das war mir immer sehr wichtig. Das wissen Sie, ich war immer eine Frau, die sich sehr klar positioniert hat. Und das habe ich im Hessen-Wahlkampf genauso. Ich habe gesagt, ich komme als Ministerpräsidentin, aber nur als solche. Ich komme nicht als Wirtschaftsministerin, ich komme nicht als Kulturministerin sondern einfach sehr klar zu sagen, ich kandidiere hier, weil mir Hessen so wichtig ist, weil mir die Themen am Herzen liegen. Und ich konnte das ja auch nachvollziehbar darlegen. Ich habe 18 Jahre im Hessischen Landtag gearbeitet dafür. Mhm. 18 Jahre.
Aber überlegen Sie mal, also wenn Sie sich selber gerade noch mal zuhören, dieser letzte Satz, ich komme nur als Ministerpräsidentin, auch nicht als Wirtschaftsministerin, als Innenministerin, mach nur das.
Ja.
Nur ganz oben, entweder Boss oder gar nicht.
Ich fand das glaubwürdig.
Wie klingt das in den Ohren von Wählern?
Nein, ich fand das glaubwürdig. Ich habe ein Angebot gemacht, dass ich als Ministerpräsidentin komme oder eben nicht. Ich verstehe Sie, wenn Sie sagen, das klingt arrogant.
Ja, Sie kennen ja die Debatte darum.
Ich kenne die Debatte natürlich. Ja. Vielleicht sehen es manche anders. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich sage sehr klar, was ist, was man haben kann oder auch nicht. Und ich habe halt, wie gesagt, diese Vergangenheit gehabt, die andere nicht hatten. Ich war 18 Jahre Hessischen Landtag, ich war schon Oppositionsführerin, bin dann nach Berlin gegangen, habe dort Verantwortung übernommen. Ich habe ja ein sehr verantwortungsvolles Amt übernommen.
Ja.
Das wollte ich auch nicht vernachlässigen.
Na doch, Sie hätten es vernachlässigt, wenn Sie Ministerpräsidentin geworden wären. Hätten Sie es gelassen?
Dann hätte ich es ganz gelassen.
Also es war Ihnen offenbar doch nicht so wichtig. Sie hätten es für einen besseren Job, hätten Sie es gelassen.
Das ist nicht die Frage, ist es ein besserer Job? Mich hat ja was umgetrieben. Warum bin ich denn in Hessen angetreten? Ich wollte die Bildungspolitik verändern. Ich wollte wirklich was erreichen für die Schulen, für die Kinder. Ich glaube, dass man Gelder uminvestieren muss. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, wie zufrieden sind die Menschen, merken die, dass Politik was tatsächlich bewirken kann. tue ich was dafür, dass mehr Lehrer in den Schulen sind, dass die Klassen kleiner werden, dass die Bedingungen sich verbessern, dass die Schultoiletten in Ordnung sind, dass in Gebäude investiert wird. Aber auch die ärztliche Versorgung beispielsweise eine ganz wichtige ist und anders aufgestellt werden
muss. Schau gerade zu Robin Alexander. Ist das einer der Gründe, bevor wir jetzt gleich über Migration sprechen, warum Glaubwürdigkeit in der Politik verloren geht? Sie haben Ihr aktuelles Buch, lese ich gerade jetzt noch mal komplett zu Ende. Und ich empfehle das sehr, weil es vor allen Dingen eine Warnung ist, die da drin steht. Nämlich die Warnung, wenn wir nicht aufpassen, dann wird das, was wir sozusagen politische Mitte nennen, so klein, dass es irgendwann zu spät ist. Und das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Dass das Manöver von Frau Faeser nicht geklappt hat, ist ja evident. Sie ist ja nicht die Ministerpräsidentin, sie hat die Wahl ja verloren. Ich würde aber sagen, der strategische Fehler der SPD war viel größer. Weil die Ausgangslage, als die Ampel regiert wird, ist doch, dass die Leute mit der CDU unzufrieden sind. Und zwar gerade in CDU-Kernthemen. Die Leute sagen, mit der inneren Sicherheit läuft es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und auch mit der äußeren Sicherheit nicht. Weil die Bundeswehr in einem schlechten Zustand ist. Und dann kriegt die SPD beide Posten. Also das Innenministerium und das Verteidigungsministerium und könnte jetzt Charaktere bringen, die dieses Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit bedient. Ja. Und die beiden Personalien sind Frau Faeser und Frau Lamprecht. Ja. Und Frau Faeser ist das Gesicht der inneren Sicherheit, sagt aber, ich möchte eigentlich die Bildungspolitik in Hessen verändern. Und mit Frau Lamprecht ist es noch schlechter ausgegangen. Und hier hat die SPD eine historische Chance vergeben. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass Olaf Scholz auch an diesen hessischen Wahlerfolg gedacht hat oder ob er durch die Parität sich gebunden fühlte. Aber auf jeden Fall ist es verloren gegangen, so eine Flanke, die die Union aufgemacht hat, von der SPD zu besetzen. Und die SPD hatte erfolgreiche Innenminister und erfolgreiche Verteidiger. Also Struck, Schmidt und. Also Law and Order kann ein SPD-Thema sein.
Ja, klar.
Und das ist in der Ampel nicht gelungen. Und ich würde sagen, ist nie monokausal. Aber das hat auch dazu beigetragen, zu Ihrer Ausgangsfrage zurück, dass die Mitte ein Stück schmaler geworden ist und da ein bisschen was an die Ränder gegangen ist.
So, Migration. 10 Jahre, wir schaffen das sozusagen. Wie zufrieden sind Sie mit der Migrationswende Ihres Nachfolgers?
Also die Migrationswende wurde ja auch unter meiner Amtszeit schon thematisiert, als ich die Grenzkontrollen angeordnet habe. Die ersten Grenzkontrollen Ende 2023.
Also schmückt er sich mit falschen Federn, nämlich mit Ihren?
Also ich glaube, man muss schon genau hingucken, was hat sich denn eigentlich seitdem verändert. Ich habe am Ende meiner Amtszeit gesagt, ich habe die Migrationszahlen um 55% reduziert. Wir haben jetzt die gleichen Zahlen. Insofern lohnt es schon, den Blick darauf zu werfen, was hat es denn an Veränderungen gebraucht? Und ich bin ja durchaus bei Herrn Alexander. Ich glaube schon, dass die innere Sicherheit und auch das Migrationsthema eins ist, worum sich die SPD kümmern muss. Ich glaube, das ist etwas, was wir gut können. Einmal den humanitären Ansatz zu sagen, wir sind auch dafür da, Menschen, die von Krieg und Vertreibung bedroht sind, eine Heimat zu bieten. Aber wir sind auch für Ordnung und Steuerung da. Und ich habe in meiner Amtszeit sehr viel für diese Ordnung und Steuerung gemacht. Sie wissen, dass ich das europäische Asylpaket verhandelt habe, sehr maßgeblich mit anderen europäischen Staaten zusammen. Sie wissen, dass wir mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz viele Dinge in der Realität verändert haben, um zum Beispiel besser zurückführen zu können. Wir haben vieles auf den Weg gebracht mit den Grenzkontrollen, mit anderen Maßnahmen, mit Schleierfahndung an den Grenzen, mit einer härteren Gangart gegenüber Schlepper und Schleusern, das zu einem Erfolg auch geführt hat. Und insofern lohnt es natürlich schon hinzugucken, was hat sich jetzt seit Mai eigentlich wirklich tatsächlich verändert und was nicht.
Nochmal, geht um politische Glaubwürdigkeit. Sie haben im Juni 2023 über Grenzkontrollen gesagt, ich werde das Herzstück der EU, offene Grenzen im Innern verteidigen, Schlagbäume wieder hochzuziehen, wird uns um Jahrzehnte zurückwerfen. 3 Monate später ordnen Sie stationäre Kontrollen zu Polen und Tschechien an.
Also, ja, ich weiß, dass ich erst dafür geworben habe, ohne Grenzkontrollen auszukommen.
Genau, 3 Monate später haben Sie es dann gemacht.
Ja, ich will Ihnen
auch. Und jetzt sitzen Sie da und sagen, das, was er da gerade macht, der Versuch, die Grenzen zuzumachen, war eigentlich ich.
Habe ich ja getan. Ist ja unstreitig. Ich habe das ja gemacht.
Wir reden auch immer über Glaubwürdigkeit.
Ich weiß, dass wir auch über Glaubwürdigkeit reden. Und ich will, nein, es geht nicht um Kehrtwenden. Dass wir die Grenzkontrollen verstärkt haben, ohne jetzt Grenzkontrollen physisch anzuordnen, habe ich ja auch schon gemacht vorher. Ich habe die Schleierfahndung dort verstärkt.
Sag ich nochmal dazwischen. Sie haben Friedrich Merz immer wieder vorgeworfen, das, was Sie da vorhaben, wird niemals funktionieren.
Ja, und es funktioniert ja auch nicht.
Was denn jetzt? Also entweder funktioniert, es kann nur eins. Licht an oder Licht aus?
Nein, es ist nicht Licht an.
Aber woher kommen denn diese Zahlen jetzt
an? Die Grenzkontrollen die angeordnet wurden an den deutschen Grenzen zu Österreich, zur Schweiz, zu Tschechien, zu Polen, habe ich im Oktober 2023 angeordnet.
Genau.
Ich habe dann ein halbes Jahr später nach der Fußball-Europameisterschaft Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet. Es ist auch ein Lernprozess, wie sehr Sie mit solchen Themen symbolisch auch Dinge verändern.
Symbolisch?
Ja, ich will Ihnen sagen, nein, nicht nur symbolisch, sondern faktisch, weil Sie natürlich in die Welt setzen, Deutschland kontrolliert an den Grenzen stärker. Das heißt, wir sind nicht mehr bereit, alle aufzunehmen. Es gibt einen Verteilmechanismus in Europa, einen solidarischen. Auf den setzen wir sehr. Die anderen Länder sind auch in der Verantwortung, etwas zu tun. Was ich gesehen habe, was sehr viel stärker bekämpft werden kann damit, ist Schlepper-Schleuser mit physisch angeordneten Grenzkontrollen.
Warum haben Sie bis 2023 gebraucht, um das zu sehen?
Ja, die Zahlen sind ja erst in 2023 hochgegangen.
Die Zahlen waren schon 2022?
Nein.
Unglaublich, doch.
Nein, da sitzt
der Mann, der Ihnen das belegen kann.
2023 war das Jahr, wo die Zahlen nach oben gegangen sind. In Österreich sind sie 2022 nach oben gegangen und in Deutschland 2023.
Herr Klaus, wie war es denn? Sie sagen im Grunde, und das ist sehr interessant, wenn man auf die Historie sagen, dieser Migrationsgeschichte oder Krise schaut, dann haben wir eigentlich zwei große Bewegungen. Wir haben 2015, 2016 und dann wiederholt sich, nachdem sozusagen das EU-Türkei-Abkommen im Grunde ausläuft, wiederholt sich das ganze Drama nochmal. Mhm. Kann man das so sagen? Das ist ja wichtig, das mal zu verstehen.
Ich glaube, man muss drei Dinge sagen. Erstens, für Deutschland entscheidend in diesen letzten 10 Jahren waren ganz wenige Nationalitäten. Die waren überproportional vertreten. Ganz vorne die Syrer.
Syrer, Afghanen, Irak.
Ganz vorne die Syrer, dann Afghanen, aber schon um einiges weniger. Und in den letzten Jahren auch türkische Staatsbürger.
Genau.
Aber die große Zahl, vor allem die dann Schutz bekamen, waren Syrer. Syrer und Afghanen kamen praktisch alle über die Türkei in die EU. Nicht mehr aus Syrien, weil die Grenze waren dann zu Libanon und zu Jordanien und zur Türkei, aber aus der Türkei. In dieser Debatte wird, glaube ich, in Deutschland immer vergessen, dass es ja einen südlichen Nachbarn gibt, Österreich, der pro Kopf noch mehr Anträge und noch mehr Schutz vergeben hat. In diesen 10 Jahren insgesamt. Wo aber ganz andere Regierungen waren. Da war Sebastian Kurz für 4 Jahre, da waren konservative Kanzler, konservative Innenminister. Die gesamten letzten Jahre war das die ÖVP. Trotzdem hatten die am Ende mehr Anträge und mehr Schutzvergabe wiederum bei den gleichen Gruppen, Syrer und Afghanen. Also wenn wir uns die Syrer und Afghanen ansehen, dann sehen wir haben zwei wirklich getrennte Phasen. Wir hatten eine große Bewegung 2015, 2016, die dann abrupt abgebrochen ist im April nach der EU-Türkei-Erklärung. Und da gab es dann diese zwei Theorien. Die Theorie von Sebastian Kurz war die Schließung der Balkanroute. Ich war immer skeptisch, weil ich kannte diese Grenzen am Balkan und habe gesagt, die werden die Menschen nicht zurückhalten. Obwohl wir dann enorme Brutalität hatten an diesen Grenzen. Das hat für ein paar Monate funktioniert, aber niemand blieb in Griechenland. Wer nach Griechenland kam, wissen wir in den letzten 10 Jahren, kam auch nach Österreich und Deutschland. Also die Balkanroute war nie geschlossen. Das haben wir aber gesehen nach 2021. Bei 2021, nach Covid, die Türkei hat niemand mehr zurückgenommen. Nachdem die Griechen auf Pushback setzten, haben die Türken offen gesagt, wir nehmen niemanden. Die Balkanroute war brutaler, mit brutaleren Methoden an der kroatisch-bosnischen Grenze, an der ungarischen Grenze. Trotzdem kamen 21, 22, 23, 24, jedes Jahr bei den Afghanen waren 6-mal mehr, die nach Deutschland kamen als 2019. Bei den Syrern waren es mehr als doppelt so viele. Weil die Türken nach dem Zusammenbruch dieser Kooperation, sie haben zwar gesagt, formell tun wir weiter, aber sie haben nichts mehr getan, niemand mehr zurückgenommen seit 2020. Die Türken haben dann weggeschaut, dort gab es innenpolitischen Druck. Und so sind in 3 Jahren, 22, 23, 24, 850.000 Asylanträge in Deutschland, aber noch mehr pro Kopf in Österreich. Und daher sage ich, der Blick auf die deutsche und österreichische Politik hier ist vielleicht der falsche. Weil das waren unterschiedliche Regierungen, die unterschiedliche Dinge gemacht haben. Der wirkliche Blick ist, was ist passiert, dass 15, 16 sehr viele Syrer und Afghanen in die EU kamen. Was ist passiert, dass es dann sehr schnell gefallen ist? Und was ist passiert, dass es ab 21 dramatisch gestiegen ist? Und auch was jetzt passiert, hat ganz wenig mit deutscher und österreichischer Politik zu tun. Es fällt in beiden Ländern gleichzeitig. Österreich hat keine neuen Grenzkontrollen eingeführt. Österreich macht keine Zurückweisungen an der Grenze. Also
Grenzkontrollen haben Sie auch eingeführt. Zurückweisungen machen Sie nicht.
Zurückweisungen gibt es gar keine. Ja. Und die Grenzkontrollen an der Grenze zu Ungarn, die gab es seit 2016.
Zu den anderen Nachbarn haben Sie
Entscheidende, gemacht. Das Entscheidende ist einfach, dass seit Ende letzten Jahres die Zahl der Syrer, die sich auf den Weg in die EU machen, kollabiert. Und zwar nach dem Sturz von Assad. Wir haben einfach in den ersten 6 Monaten dieses Jahres, das war, als Sie noch Innenministerin waren, das ist jetzt mit Herrn Dobrindt, kommen kaum noch Syrer in die EU. Wir haben 500, die in 6 Monaten nach Griechenland kamen offiziell. 500 in 6 Monaten. Weil derzeit in der Türkei und in Syrien sich Dinge ändern. Und das, mein Appell wäre, wenn wir über diese Themen reden, schauen wir an, wer kommt, schauen wir an, was wirklich nützt. Und das ist die Außengrenze.
Ja.
In den letzten, ein Beispiel nur, in den letzten 8 Monaten sind von Deutschland nach Österreich Zurückweisungen erfolgt. Dann fragen die deutschen Behörden, sagen den Österreichern, wir würden gerne Leute zurückschicken. Wir haben die gestoppt, wir schicken die zurück. Die Österreicher müssen zustimmen.
Nein, sie aber nicht.
Und sie stimmen ungefähr zu, im Durchschnitt, bei 100 im Monat. 100 im Monat. Also in den letzten 8 Monaten.
Von wie viel?
In 8 Monaten.
Die Anfrage waren ungefähr 500 im Monat im Durchschnitt. 4.000 in 8 Monaten.
Das heißt, was passiert mit den anderen 400?
Die anderen 400 bleiben in Deutschland. Und die 100, die die Österreicher annehmen, kommen auch nach Deutschland. Die nehmen sie ja nur an, kurzfristig, in Salzburg, führen ein Gespräch 1 Stunde und dann sind sie wieder weg.
Genau. Das
Im
ist
Ernst?
Das, was ich
so
im März das? Gesagt habe, dass das nicht funktioniert.
Und was jetzt passiert, ist, seit die Zurückweisungen von Asylsuchenden, der große Durchbruch von Herrn Dobrindt, was Dieter Roman, der Chef der Bundespolizei, seit 10 Jahren als die große Lösung verspricht, ist die Zahl der Leute, die nach Österreich zurückgeschickt werden, nicht gestiegen. Es ist die gleiche. Die Zahl der Leute, die Österreich zurücknimmt, ist gleich geblieben. Ja. Die Zahl fällt in Deutschland wie in Österreich, weil keine Syrer mehr aus der Türkei in die EU kommen. Das heißt, wir haben eine fatale Fehlanalyse, die deswegen gefährlich ist, weil 2 Dinge noch passieren werden. Das, was wir jetzt haben, die Zurückweisungen von Asylsuchenden, wird über kurz oder lang von einem europäischen Gericht, ein deutsches Gericht hat das schon gesagt in Berlin, als europarechtswidrig bezeichnet. Das ist keine Menschenrechtsfrage, die Leute sind sicher in Deutschland und in Österreich und in Polen. Es ist eine europarechtsfrage. Aber irgendwann wird das Gericht sagen müssen, das ist europarechtswidrig.
Das habe ich immer gesagt.
Und dann wird die Union, weil sie eine Rechtsstaatspartei ist, sagen, okay, dann müssen wir jetzt aufhören. Und dann wird die AfD sagen, Europa ist schuld. Aber das zweite Problem ist, wenn sich was ändert in der Türkei oder in Syrien, wir haben keine neue Politik, dann kommen Leute wieder. Also der Blick müsste jetzt darauf gehen, wie gehen wir damit um als Europa, als Deutschland und Österreich, die Hauptzielländer.
Okay.
80% der Syrer, die in den letzten Jahren in der EU Schutz erhielten, haben in 2 Ländern Schutz erhalten, Deutschland und Österreich. Das heißt, wir haben das größte Interesse, dass diese Situation sich nicht wiederholt. Aber wenn wir uns jetzt auf Kontrollen in Kufstein und Freilassing verlassen oder an der polnischen Grenze, dann ist das eine totale Blase, eine totale Illusion.
Deswegen geht es um Europa.
Und das ist ein Problem.
Das ist ein Problem, weil sich, Herr Alexander, herausstellt, ist politisches Marketing.
Also diese
Debatte, Klaus sagt, das ist Theater, was wir da sehen.
Nee,
wie sehen Sie das? Wie geht der politische Blick da drauf?
Also, Gerald Knaus hat ja seit 10 Jahren die These, dass man innerhalb Deutschlands und innerhalb Europas nichts machen kann, dass man arbeiten muss mit Abkommen von außen. Jetzt spricht nichts gegen Abkommen mit außen. Also ich gebe 2 Dinge zu bedenken. Schon der EU-Türkei-Deal, also es gibt ja gar kein Abkommen. Es gibt einen Deal mit Erdogan.
Eine Einigung.
Eine Einigung,
die halt gewirkt hat.
Naja, also 2017 haben Flüchtlinge in dem von Ihnen angesprochenen Europäischen Gerichtshof geklagt gegen das EU-Türkei-Abkommen. Mhm. Das Gerichtshof hat das nicht angenommen und gesagt, es gibt gar kein Abkommen. Das ist einfach nur ein Deal.
Das ist eine Presseerklärung. Aber der Gerichtshof hat ja gefunden, dass die Gesetze die gleichen waren wie vorher. Das heißt, das Entscheidende war, wir konnten die Zahl reduzieren, ohne Gesetze zu ändern. Also, das war ja das Gute. Es war eine diplomatische Einigung, ohne ein Gesetz zu ändern. Und das musste nicht ratifiziert werden.
Ihr seid ja da nicht weit auseinander. Also diplomatische Einigung ohne ein Gesetz. Das ist das, was Robin Alexander gerade sagt.
Also, ich habe nichts dagegen, mit Erdogan zu reden, weil ich ja als Realist dafür bin, mit allen zu reden. Aber natürlich ist die Situation schwierig, dass wir unsere Migrationspolitik an jemanden auslagern, von dem wir selbst Leute als Flüchtlinge anerkennen.
Ja, klar. Ja,
also wir wollen, dass Erdogans Polizei die Syrer mit Gewalt zurückhält.
Nein, das geht nicht.
Gleichzeitig nehmen wir aber die Kurden, die in der Türkei... Also das ist schon mal schwierig.
Ja, das ist ja kein
Widerspruch. Ich stelle erstmal dar, dass es schwierig ist. Ich sage ja nicht, es ist böse.
Ja.
So, und diese Außenspielertheorie von Knaus wird natürlich noch schwieriger, wenn wir Außenspieler haben, die gegen uns arbeiten. Also wir werden ja kein Migrationsabkommen mit einem Diktator Lukaschenko machen können, der Migranten direkt einfliegt
nach Minsk
über die polnische Grenze, um die EU auseinanderzutreiben. Genau. Das heißt, wir müssen uns wehren. Ja, wir müssen die Kontrolle, also was wir früher hier immer debattiert haben, darf man kontrollieren und so. Wir brauchen diese Kontrolle. Und natürlich ist die Kontrolle besser an der EU-Außengrenze. Das sagt aber jeder, das sagt auch der Dobrindt, das sagt Frau Faeser, das so.
Also ja, wir sagen es ja nicht nur, wir haben ja auch dafür gesorgt, dass sich da Dinge verändern.
Ehrlich gesagt, das war das Problem. Also auf der Haben-Seite hat Olaf Scholz, dass er deutlich gemacht hat, wir fallen den Polen nicht in den Arm, wenn sie ihre Grenze sichern. Aber öffentlich gesagt hat das nicht. Weil er nämlich in der eigenen Fraktion damit Schwierigkeiten bekommen hätte. Aber egal. So, also wir brauchen auch aktive Kontrolle an der EU-Außengrenze, aber notfalls auch an der deutschen Grenze.
Das machen wir.
Das heißt, Sie sagen, Alexander, gibt es in jedem Fall einen politischen Erfolg?
Naja, klar.
Aber wenn es nicht funktioniert.
Aber im Moment funktioniert es ja. Im Moment funktioniert das
Die Frage ist, warum? Also, warum funktioniert
es? Nein, ich glaube, also wir haben ja 2023 das angeordnet. Und seitdem haben sich die Zahlen auch an den Grenzen verändert, weil das natürlich auch eine Wirkung für das Nachbarland hat. Mhm. Natürlich hat das eine Wirkung für ein Nachbarland, wenn ich der Schweiz erkläre, ich gehe jetzt in eure Züge, ich kontrolliere, wer da kommt und wen ihr auch nehmen müsst. Oder das Gleiche mit Österreich oder Tschechien. Und das hatte ja Erfolge. Deswegen haben wir es ja dann weitergemacht. Wir haben ja 2024, als wir nochmal gesehen haben, was ist die Wirkung, wenn ich aus der Europameisterschaft, habe ich ja zu Frankreich zum Beispiel kontrolliert.
Das eine Sozialdemokratin im Fernsehen erklärt. Ja?
Genau.
Wenn man das 2015, 2016 gesagt hätte, da war, nein, Sie können an der Grenze gar nichts machen, das geht alles nicht.
Darauf habe ich ja vorhin gerade hingewiesen.
Niemand hat ja die These, mit Grenzkontrollen und Zurückweisung ist das Problem gelöst. Und man braucht nie, das ist ganz.
Das sagt ja keiner.
Aber dass man so sachlich darüber sprechen kann, ist doch ein echter Gewinn.
Aber reden wir doch
sachlich. Darf ich einmal ganz kurz, Herr Knaus, Frau Faeser fragen. Haben wir da sozusagen echte Fehler in der politischen Kommunikation gemacht? Auch Sie, Ihre Partei, echte Fehler gemacht, viel zu lange gewartet.
Was ich glaube, wenn ich das einmal sagen darf, wenn wir auf 2015 gucken, also man muss ja auch immer sehen, welche Lage gab es da? Warum hat Frau Merkel das so entschieden? Man muss ja mal sehen, da gab es Menschen, die an der Grenze im Winter verhungert sind oder erfroren. Dazu sagen, ich mache eine humanitäre Leistung und sage, Deutschland bringt da seinen Beitrag und wir nehmen Menschen auch auf. Ich will das gar nicht kritisieren. Was ich glaube, aber der Fehler war damals, ist, dass man die Ordnung und Steuerung nicht gemacht hat. Ich habe sehr bewundert, was Malu Dreyer damals gemacht hat. Sie war eine der Ersten, die gesagt hat, ich will wissen, wer in mein Bundesland kommt. Auch als Sozialdemokratin. Zu sagen, ich nehme deshalb die Fingerabdrücke derer, die in mein Bundesland einreisen. Ich glaube, das war der Punkt, den wir damals falsch behandelt haben. Auch zu erkennen, ja, trotz der humanitären Leistung will ich aber wissen, und gerade aus innenpolitischer Sicht, wenn ich das als ehemalige Innenministerin sagen darf, ich möchte ja wissen, wer, wenn viele Menschen kommen, wer kommt da eigentlich? Sind es Menschen, die wirklich in Not sind, die Hilfe brauchen? Oder sind es auch Menschen, die die Situation ausnutzen? Und ich kann dort auch mit Steuerung und Ordnung was bewirken. Das nimmt aber nichts von der humanitären Leistung und auch dem Erfordernis damals.
Darf ich? Also Sie reden heute anders als noch vor wenigen Jahren. Und Sie sagen, da gibt es Malu Dreyer, die wollte wissen, wer in ihr Bundesland kommt. Was hat Sie davon abgehalten, diese Forderung bundesweit zu erheben? Was hat uns davon abgehalten, selber als Land wissen zu wollen, wer da eigentlich kommt? Ich habe mir das extra noch mal angesehen. Es ist vor ein paar Jahren ist bekannt geworden, ein internes Dokument aus Griechenland. Und das ist deswegen ein interessantes Dokument, weil es sozusagen der Blick der anderen auf uns ist. Wir haben ja häufig sozusagen den Eindruck erweckt, da können wir gar nichts tun. Das ist jetzt eben so. Die anderen, das sind sozusagen die Geisterfahrer und die verhalten sich nicht vernünftig und so weiter. In diesem Dokument steht, dass sich die Ampelregierung sehr schnell einig gewesen sei, dass Migration völlig normal ist und es keinen Grund zur Sorge gibt. Zitat. Die haben da offenbar mit jemandem an hoher Stelle in Deutschland gesprochen. Und da steht weiterhin drin, die Einschätzung der griechischen Behörden. Die neue Regierung, die Ampel, der sie angehörten, erklärt Deutschland zu einem modernen Einwanderungsland. Im November 22 Stellen Sie sich vor den Deutschen Bundestag und sagen, ich sehe hier keine große Migrationskrise. Das war genau die Zeit, wo die Zahlen wieder richtig nach oben gingen und das noch Land eigentlich
nicht
schon.
In Deutschland, ich sag's nochmal, in Österreich war das schon der
Fall. Aber wir hatten schon 2015, wir hatten schon 2016, wir hatten grauenvolle Anschläge.
Aber wir sehen doch ganz andere Zahlen, Herr Lanz. Gucken Sie sich doch bitte mal die Zahlen von 2015 an, wo wir über 900.000 Geflüchtete reden, ja. Oder 2016, und wir reden 2022
von 200.000.
Ich glaube nicht, dass wir zu spät reagiert haben. Und ich will auch noch mal sagen,
Sie haben damals, 2023, nur das Zitat zu Ende. Sie haben damals vor dem Bundestag gesagt, ja, wir werden auch in Zukunft viele Nationalitäten aufnehmen.
Ja, dazu stehe ich auch nach wie vor. Und,
wir werden das Zurückdrängen der Menschen an den europäischen Außengrenzen beenden.
Nein.
Doch?
Ja, aber ich will es noch mal sagen, Herr Lanz. Wir haben damals, also, ja, und dazu stehe ich, doch, ich stehe dazu, was ich 2022 gesagt habe. Die Zahlen waren anderes, waren 200.000 Flüchtlinge. 200.000 in 22 in Deutschland. Ich finde, das ist eine Größenordnung. Damit konnte man umgehen.
Ein sehr interessanter Blick.
Und
finden Sie wirklich?
Ich werbe ja nur dafür, dass es eine Position gibt, die ich finde, dass wir die als Sozialdemokraten gut vertreten können. Nämlich zu sagen, ja, es gibt ein humanitäres Anliegen. Es gibt Menschen, die an Vertreibung leiden, an Kriegsfolgen leiden, die man dann auch humanitär aufnehmen muss. Aber man muss ordnen und steuern. Und das haben wir auch getan.
Es aber gibt die Bevölkerung eine gute Linie, hat Ihnen die Position aber, doch nicht abgenommen. Das ist doch das Problem.
Aber nicht nur nicht
Herr
abgenommen,
Alexander,
Frau Faeser.
Ich glaube, was wir auch nicht machen dürfen, und das passiert ja in der Migrationspolitik viel zu sehr, dieser auch Populismus, der in diesen Diskussionen ist. Deswegen glaube ich, ne, Herr Lanz, also deswegen werbe ich für diese auch differenzierte Position und nicht zu stark zu verallgemeinern, zu sagen, die Ampel Innenministerin hat dies oder jenes gemacht. Ich habe mehr an Gesetzgebung auf den Weg gebracht als meine Vorgänger, um zu ordnen und zu steuern. Ja, auch durch Teile des Sicherheitspaketes, aber auch durch das Rückführungsverbesserungsgesetz.
Aber das ist doch der interessante Teil des Phänomens. Es ist doch wirklich wahr, dass die Regierung Scholz eine restriktivere Migrationspolitik gemacht hat als die Regierungen Merkel.
Genau,
so ist es. Das hat keiner gemerkt.
Weil die Zahlen gestiegen sind.
Ja, weil die Zahlen
gestiegen sind, ist es von Syrern, von Afghanen.
So, danke.
Aber ich bin ja froh, dass Sie das sagen und anerkennen, dass das so ist.
Aber könnte es sein, dass das Problem ganz woanders liegt? Könnte es sein, dass SPD und CDU und die Ampel, ÖVP und die Grünen und ÖVP und ihre Koalition in Österreich, dass die Parteien der Mitte alle insgesamt die Diskussion falsch führen? Dass das wirkliche Problem nämlich war Österreich, nämlich nur Österreich. Sebastian Kurz hat so geredet, wie sich das die CDU-Politiker gewünscht haben. Er hat gesagt, ich schließe die Grenzen, ich will am liebsten null Migration.
Die CDU war ja damals Merkel.
CSU. Also wie sich manche Leute das
wünschen. Es gab auch Leute in der CDU, die genauso geredet
haben. Also Sebastian Kurz ist genauso aufgetreten. In Wirklichkeit ist unter Sebastian Kurz in den 4 Jahren die Zahl der Asylanträge in Deutschland war genauso wie unter Merkel, sogar pro Kopf höher. Mhm. Und in den Jahren danach war sie in Österreich höher als in Deutschland. Ja. Nicht, weil die Österreicher versagt haben, sondern weil einfach mehr gekommen sind in die EU aus der Türkei. Die Zahlen, und das ist jetzt das Entscheidende, was ich nicht verstehe in der Debatte. Wir brechen wir es herunter. Wir haben in der Türkei 3 Millionen Syrer gehabt. Die steigen dann in ein Boot oder in einen Lastwagen oder werden geschmuggelt in die EU. Wir wissen heute, nach 10 Jahren, gibt es keine Entschuldigung mehr, wir wissen das alle. Wer es nach Griechenland geschafft hat, schafft es auch nach Deutschland und Österreich. Alle die Brutalität an der kroatisch-bosnischen Grenze, der Zaun von Orban, die Gewalt an der serbisch-mazedonischen Grenze, haben die Leute nicht gestoppt. Weil dort natürlich keine Berliner Mauern stehen, sondern relativ ineffektive Kontrollen. Die Leute wurden mit Gewalt zurückgeprügelt in Kroatien, sind aber dann eine Woche später doch durch. Wir wissen nach 10 Jahren, dass wenn man eine Landgrenze kontrollieren will, dann braucht man einen Zaun, wie ihn die Polen mit Belarus gebaut haben. Diesen Zaun will in Deutschland niemand bauen.
Bilder aus der Zeit, ne?
Das heißt, die Vorgaben durch temporäre Grenzkontrollen reduzieren wir nicht Asylanträge. Das
hat die Ampel nicht. Und steuern
das geht ja gar
mehr.
Nicht. Wir haben ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja, genau.
Und die Bevölkerung ist ja für, also ich habe das ja erlebt, in Mecklenburg-Vorpommern, die sind froh, dass da jetzt Grenzkontrollen sind. Aber wenn wir suggerieren, dass das zu weniger Asylanträgen führt, das ist das Problem. Das führt nicht dazu.
Ja. Sie meinen, weil es zwangsläufig zur nächsten großen Enttäuschung führt.
Ja, und das ist das Problem. Wir haben, und jetzt gibt es eine Partei, die eine klare Linie hat, seit 10 Jahren, und sie zum ersten Mal jetzt die höchste Kompetenz beim Thema Migration zugesprochen bekommt. Höher als die Union. In dem Moment, wir haben die Umfragen gesehen, Und das ist die AfD. Was sagt die AfD? Die AfD sagt 2015, damals schon, schließen wir die Grenze, schicken wir alle zurück.
Und das hätte auch nicht zum Erfolg geführt.
Das hätte nicht zum Erfolg geführt, aber heute sagt die Union, es hätte zum Erfolg geführt.
Das stimmt aber nicht.
Also sagt man heute, wenn heute die Union sagt, hätte Merkel damals nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen die Grenze geschlossen, hätten wir uns diese 1 Million Syrer, 1,6 Millionen positive Erstanträge erspart. Wenn das die Union heute sagt, dann sagt sie eigentlich, die AfD hatte damals recht.
Also, das stimmt nicht.
Aber was die AfD dazu sagt, und das ist das Entscheidende.
Mal, das müssen wir mal
ganz kurz einmal zu Ende, das Argument.
Was nämlich wichtig ist, was die AfD dazu sagt, ist, wir müssen natürlich, und da ist sie ehrlich, wir müssen natürlich das internationale Recht ignorieren, das EU-Recht ignorieren. Zurückweisungen an der Grenze sind nicht legal nach EU-Recht von Asylsuchenden, aber die AfD sagt, machen wir trotzdem. Orban macht es ja auch.
Jetzt muss mal ein Punkt gemacht werden.
Das ist extrem wichtig.
Also.
Das Konzept zu sagen, wir setzen internationales Recht aus. Wir machen Pushbacks an den Außengrenzen mit Gewalt. Wir machen es wie Trump und erschrecken die Leute, bauen den Rechtsstaat ab, ignorieren Gerichtsentscheidungen. Das, was in Deutschland auf uns zukommt, im nächsten Jahr, da
Sie
wette ich mit jedem...
irgendwo stoppen, damit man einen Fakten
also vorhin, der letzte Satz noch, was kommt auf uns zu?
Was auf uns zukommt, ist, dass wir eine Entscheidung
Wir kennen uns schon länger, der hört nicht mehr auf,
die Sendung zu Ende. Herr Alexander, das große Problem
was
ist...
Was kommt auf uns zu,
dass die, Herr Klaus? Was auf uns zukommen wird, ist, dass europäische Gerichte, nicht weil sie aktivistisch sind, sondern weil das das Recht ist, das sie interpretieren müssen, so okay. wie das Gericht in Berlin sagen werden, die jetzigen Zurückweisungen und die, die Frau Merkel angeblich hätte machen sollen, sind rechtswidrig.
Ja.
So, und dann hat die Union ein Problem, auf das sie keine gute Antwort hat, wenn sie sagt, das ist die Lösung.
Wir haben vor allem ein politisches und auch ein gesellschaftliches Problem.
Grundthese von Gerald Knaus ist, die Position, man kann an der deutschen Grenze Zurückweisung machen, ist eine AfD-Position. Diese
Asylsuchende.
These stelle ich in Frage. Weil das war ja schon Debatte 2015. Da hat die AfD überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren nicht im Parlament, die waren marginalisiert.
Wir waren 3%.
Die Debatte an dem berühmten 13. September 2015 im deutschen Innenministerium war, gilt Dublin noch.
Richtig.
Und die Runde war gespalten. Das war keine AfD-Position, sondern das war eine Position, die im Ministerium in diesen Beratungen die Hälfte der Leute hatte. Und politisch war es eine Debatte zwischen CDU und CSU. So, deshalb zu sagen, jeder, der Zurückweisung macht, geht auf die AfD-Position, ist einfach...
Nee, die hat das gesagt.
Ist ein, nein, die AfD war damals überhaupt nicht relevant. Und die AfD hat gesagt, nein, Herr Knaus. Die AfD hat gesagt, nein, die... Entschuldigung, die AfD hat gesagt, Zaun, die haben gesagt, schießen. So, und die Debatte sind Zurückweisungen an der deutschen Grenze unter bestimmten Bedingungen möglich, rechtlich. Ist damals auf einer Seite entschieden worden und jetzt hat sie die Regierung ja anders entschieden. Also Dobrindt tut das, was Merkel damals nicht zugelassen hat.
Ja,
das können Sie ja für falsch halten. Das ist eine Position eines Unionsinnenminister, geduldet von einer sozialdemokratischen Justizministerin. Es ist keine AfD-Position.
Aber wir wissen, dass das nicht funktioniert. Das ist das Problem.
Also,
die Zurückweisung, die rechtswidrigen Zurückweisungen.
Etwas funktioniert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, als ob man damit eine AfD-Position übernimmt. Da macht man die AfD viel zu groß.
Nein, was die AfD, Entschuldigung, da haben Sie mich missverstanden, dass ich das klarstelle. Was die AfD gesagt hat, so wie Viktor Orban im September 2015, ist, wir haben es hier mit einer Invasion zu tun und wir müssen sie stoppen.
Ja, aber
und dann tun wir das, was notwendig ist. Und Sie haben recht, da wurde gesagt, wir schließen die Grenze, wir bauen einen Zaun, wir machen einen Schutzwall. Das Problem ist, diese Diskussion im Innenministerium damals, auf die Sie ansprechen, das war ja Luftblasen. Die Vorstellung, dass bei 1000 Leuten am Tag in Freilassing oder Kufstein mit ein paar Bundespolizisten...
Wechseln Sie das Argument.
Nein.
Sie sagen, Merkel hatte bei diesem Thema rechtlich und praktisch Recht.
Weil sie hat gesagt etwas anderes. Ich reduziere die Zahl.
Okay, Gegenargument bitte.
Also, Orban nutzt, und das wissen Sie doch, die Flüchtlingskrise, um einen Angriff zu machen auf unsere liberale Demokratie.
Genau.
Der will damit die liberale Demokratie auseinandernehmen, die EU und so weiter und so fort. Die Leute, die damals im Innenministerium oder politisch bei Seehofer waren, die wollten noch nicht die Bundesrepublik auseinandernehmen.
Nein, natürlich.
Die hatten ein anderes Verständnis, was ist rechtlich möglich und was ist politisch geboten. Unter anderem gehörte Wolfgang Schäuble zu ihnen. Der wollte doch keinen Angriff auf die liberale Demokratie.
Nein,
deshalb ist es bei aller Sympathie töricht, diese Dinge zu vermischen.
Aber
wir haben jetzt eine Regierung,
also,
wir haben jetzt einen CSU-Innenminister, der toleriert von der SPD das tut, was Merkel Seehofer nie zugestanden hat. Genau. Da dürfen sie immer noch gegen sein und sie dürfen auch der Meinung sein, Merkel ist recht, hat recht. Aber zu sagen, Dobrindt unter Tolerierung der SPD tut das, was die AfD immer wollte, ist ehrlich gesagt kein Kompromiss.
Nein, die Wahrnehmung der Bevölkerung ist eine andere. Die AfD hatte das damals gesagt.
Die Union
hat es ja nicht zustande
gebracht. Aber der große Kampf damals war doch, die AfD hat überhaupt keine Rolle gespielt. Genau. Die war Merkel-Seehofer.
Es gab ja einen CDU-Innenminister damals.
So, also insofern, es geht, wir reden immer über Recht. Wir reden hier auf einer sozusagen eher generellen Ebene, auf einer Metaebene. Lass uns einmal ganz konkret werden. Da, wo es die großen Verwerfungen dann gab, war immer dann, wenn es um Straftäter ging. Es vergeht kaum ein Interview, in dem Sie nicht zu Recht darauf hinweisen, dass Sie die einzige Bundesinnenministerin waren, die es geschafft hat, einen Abschiebeflug nach Afghanistan hinzukriegen. Politische Botschaft. Wie geht man damit um? Man sagt erst die ganze Zeit, können wir nicht, geht nicht, die bösen Taliban, auf gar keinen Fall. Dann droht die AfD, da ist sie wieder, und da ist sie tatsächlich, mit sehr, sehr guten Ergebnissen bei ostdeutschen Landtagswahlen. Und plötzlich, ganz kurz vor diesen ostdeutschen Landtagswahlen, kommt der Abschiebeflug nach Afghanistan. Ja, dann kündigen sie an, werden weitere Folgen. Machen wir weiter. Sie sind nicht mehr Bundesinnenministerin.
Ja, aber
Herr Lambs, es kam danach kein einziger mehr.
Also das Problem ist, diese zeitliche Nähe...
Ich habe eine andere Frage.
Die zeitliche Nähe hat nichts damit zu tun, also... Nein, weil sie einen Flug nach Afghanistan unter diesen Schwierigkeiten nicht von heute auf morgen hinkriegen. Herr Lanz.
Das verstehe ich.
Ja, das kriegt man
dauert
so
ja
nicht.
Monate. Man genau, wusste Monate das vorher, dass die Landtagswahlen Monate. Kommen.
Nein. Es dauert Monate oder sogar Jahre, bis sie wieder Ansprechpartner haben in der Nachbarschaft. Wir haben immer gesagt, und dazu stehe ich, ich verhandle nicht mit den Taliban, habe ich auch nicht, sondern ich habe mit den Nachbarländern und mit dritten Staat.
Mit den Kataris?
Dafür gesorgt.
Da, wo Sie die Binde getragen haben, da brauchten Sie die Kataris wieder.
Ich weiß,
wieder.
Dass ich da die Kataris brauchte.
Schöne ironische Pointe jetzt in der Stelle der Sendung.
Ich brauchte sie, ich brauchte vor allen Dingen das Nachbarland Pakistan, um zu organisieren, dass wir wieder dort reinkommen.
Kein Draht nach Kabul und ohne die Kataris.
Das hat Monate gedauert und war ein zufälliges Zusammenfallen. Das ist so. Ich weiß, dass das in der Öffentlichkeit anders wirkt, dass es wirkte, als wenn ich das vor der Landtagswahl platziert hätte. Das kann man aber nicht. Und das meinte ich vorhin mit der Sachlichkeit, die fehlt in dieser gesamten Migrationsdebatte. Deswegen das zu weiten und zu sagen, was sind denn die verschiedenen Maßnahmen, die tatsächlich helfen,
Herr Lanz?
Es hilft uns doch nicht, wenn wir heute nur über die Frage diskutieren, was war 2015, wie ausgerichtet, wie war der Streit damals zwischen CDU, CSU, wie sieht sie es heute? Es ist einfach leider komplexer und wir machen den Leuten was vor, indem wir sagen, das hat ja Herr Knaus auch gesagt, damals hätte es gereicht, die Grenze zu schließen. Es hätte nicht gereicht, mit einem Schlagbaum nur. Und zu sagen, wir brauchen verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel ein neues Asylrecht in Europa, was wir hinbekommen haben. Da sind wir jetzt gerade am Umsetzen. Das macht die neue Koalition übrigens auch. Wir haben jetzt das Umsetzungsgesetz für dieses europäische Recht.
Wir brauchen
Veränderungen im Faktischen. Ja, wir haben keine überzeugenden Rückgabeflüge bei Dublin mit ein paar Ländern. Wir haben Probleme, Menschen nach Italien oder Griechenland zurückzubringen.
Ist auch das sinnlos, sind die weil die steigen in den Flixbus und sind wenig später wieder hier.
Ich habe die gerade getroffen in Süditalien, die sagen Ihnen das auch genauso ins Gesicht. Oder die Bundespolizei organisiert diese Rückflüge und es kommt keiner, es wird keiner gebracht. Wir haben die Probleme gehabt im Zusammenspiel mit den Bundesländern, mit dem Bund. Und diese faktischen Probleme haben wir jetzt mit Gesetzgebung zum Teil verbessert. Es ist einfach komplexer. Und darüber müssen wir reden. Herr Knaus redet über Drittstaatslösungen. Aber wo funktioniert es denn? Wir haben ein funktionierendes Türkei-EU-Abkommen gehabt. Wir haben jetzt ein nicht funktionierendes Abkommen zwischen Italien und Albanien. Wir haben einen gescheiterten Versuch gehabt der Briten mit Ruanda. Viele bringen das immer noch ins Spiel.
Es ist interessant, dass Sie Tunesien jetzt gerade außen vor lassen, weil Tunesien, das funktioniert.
Das war kein
Wirtschaftsabkommen. Das ist kein klassisches Migrationsabkommen gewesen wie mit der Türkei.
Der Plan dahinter ist klar. Ich habe eine andere Frage, Frau Faeser.
Ob das wirklich funktioniert, Herr Lanz, habe ich auch meine Zweifel.
Deswegen glaube ich,
es braucht ganz viele kleine Schritte. Es braucht ein Grundverständnis und das ist wichtig zwischen den demokratischen Parteien. Das ist jetzt wichtig bei CDU, CSU und SPD, dass es funktioniert.
dass wir erkennbar Maßnahmen ergreifen zur Ordnung und Steuerung, aber auch zu humanitären Verpflichtungen stehen und vor allen Dingen das Recht einhalten.
Frau Faeser, Sie
haben, finde das für Rechtsstaatsparteien sehr wichtig, dass wir auch europäisches Recht einhalten.
Sie haben, Frau Faeser, vorhin gerade gesagt, da darf man nicht so holzschnittartig und nicht so populistisch einfach mal kurz draufgehen. Welchen Eindruck macht es dann in einer deutschen Öffentlichkeit, wenn Spitzenpolitiker, da geht es auch um den Bundeskanzler, dann im Wahlkampf, Stichwort Aschaffenburg, Sie auch sagen, da ist wohl in Bayern was schiefgelaufen?
Also,
Ist das die Art und Weise, wie man so ein Thema angeht?
Nein,
wie man
aber das löst? Ist auch nicht die gute Art und Weise gewesen, wie Bayern den Ball sofort nach Berlin geschoben hat. Ich gebe zu, dass das vielleicht nicht die klügste Art und Weise war, auf die gleiche Münze zu reagieren. Gebe ich Ihnen recht?
Und,
ist nicht gut.
Und wenn Sie sagen, gut. Wir müssen bei Fakten bleiben, da
und
reden wir glaube, auch da zum wiederholten
wichtig,
Mal über jemanden.
In Aschaffenburg waren zum Beispiel, worüber kaum jemand geredet hat, die Opfer waren auch Migranten.
Darüber ist ja viel geredet worden.
Nee, da ist wenig drüber geredet worden.
Ich war dann
in Aschaffenburg mit Herrn Söder gemeinsam, wo wir auch gemeinsam Stellungnahmen abgegeben haben. So muss man das machen. Sie haben völlig recht, so populistisch sollte man wechselseitig nicht reagieren. Gebe ich Ihnen völlig recht.
Naja, es ist doch gut, wenn man das sozusagen das erste Mal, dass Sie heute Abend sagen, das war definitiv ein Fehler, finde ich
falsch.
Gut.
Sehe ich so.
Es war zum wiederholten Mal die Geschichte, da ist jemand, in dem Fall sollte er nach Bulgarien abgeschoben werden. Und es hat mal wieder nicht funktioniert. Wir haben uns diese Geschichte nach schrecklichen Vorfällen immer und immer wieder erzählt. Und man konnte fast parallel dazu sehen, wie die AfD immer weiter aufgewachsen ist.
Ich weiß, dass
das ist das, was
AfD
ich meine, wenn ich sage, warum reden wir eigentlich ständig über die AfD und kommen nie zur zweiten entscheidenden Frage, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass die heute da sind, wo sie sind.
Ja. Aber deswegen haben wir doch Maßnahmen getroffen. Wir haben doch nicht gesagt, dass es gut funktioniert oder kein Grund da ist. Es ist doch nicht so, dass wir so getan hätten, als wenn das alles gut funktioniert mit den Rücknahme nach Bulgarien oder ich habe gerade sogar Italien und Griechenland auch angesprochen, sondern wir haben doch Veränderungen in Kraft gesetzt. Wir haben doch Dublin Center in Hamburg, in Brandenburg auf den Weg gebracht, um genau das Problem anzugehen.
Frau Faeser, nochmal, ich weiß, das ist alles nicht einfach und Sie müssen sich an Recht und Gesetz halten. Klaus hat ja völlig recht, wenn er sagt, Joachim Herrmann in Bayern, der kann nicht seine Beamten anweisen, Leute an der Grenze zu verprügeln, wie es woanders
stattgefunden hat.
Das will er auch nicht. Genau, sage ich
das würde er auch nicht machen.
Genau, weil er ein anständiger Demokrat ist, das würde er niemals so tun. Aber die Hilflosigkeit, das Gefühl der Hilflosigkeit, das dabei entstanden ist, ist etwas, das das politische Klima im Land ich sagen, wirklich verändert hat. Ich erinnere mich, erinnern Sie sich an Brockstedt?
Ja, natürlich erinnere ich mich an Brockstedt.
Herr Kierath war hier.
Natürlich.
Und Sie sind damals nach Brockstedt gefahren, diese tödliche Attacke im Regionalzug.
Mit dem Messer.
Und auch da wieder die Geschichte eines Täters.
Ich habe den Vater getroffen, ich weiß, worüber Sie reden.
Sie haben das Gespräch geführt.
Natürlich.
Auch da wieder, was macht er eigentlich hier? Und dann gehen Sie nach Brockstedt und statt Antworten zu geben, stellen Sie Fragen. Sie haben damals gefragt, wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war? Wie konnte das passieren?
Ja, aber
wie
das
konnte
war
es
doch
passieren,
berechtigt,
dass er trotz so vieler Vorstrafen nicht im Gefängnis
aber
war?
Aber Herr Lanz,
und wie
war
konnte
doch
es passieren,
berechtigt,
dass er so früh aus der U-Haft entlassen
wurde? Ja, aber das war doch berechtigt.
Aber das fragt die deutsche Bundesinnenministerin.
Ja, aber Herr Lanz,
wenn Robin Alexander die Frage stellt, sage ich, ja, richtige Frage.
Aber Herr Lanz, Sie wissen
von
doch,
Ihnen
dass die Bundesinnenministerin
die Bevölkerung Antworten.
Aber
und
wenn
nicht
Sie
fragen,
so suggerieren jetzt, die Bundesinnenministerin hätte das alles ändern können, das stimmt
das
doch nicht.
Das tue ich nicht.
Aber Sie suggerieren das ja jetzt auch, so nach dem Motto, Sie fahren dahin als Bundesinnenministerin. Ich weiß noch, dass Herr Günther und auch Frau Söderlin-Wack, die Innenministerin, das sehr gut fanden, dass ich hingekommen bin, auch zur Unterstützung. Aber Sie wissen genau, dass ich weder für die U-Haft-Anordnung zuständig bin, noch für das Versagen dort der Behörden untereinander, die Daten auszutauschen. Aber die Fragen zu stellen, um dann sicherzustellen, wie können wir Dinge verbessern, und ich würde es nochmal sagen, ich habe eine Waffenrechtsverschärfung vorgelegt, wo wir zum Beispiel auch über die Frage reden dürfen, dürfen auch Waffenbehörden beispielsweise bei Gesundheitsbehörden nachfragen? Oder darf eine Justizvollzugsanstalt bei anderen Behörden nachfragen? Das war doch wichtig, das dann zu verändern, auch in der Folge dessen,
Brockstedt,
weil das
danach kam
zu einer Veränderung führt.
Danach kam Solingen, dann Magdeburg und so.
Herr Lanz,
die Liste ist sehr, sehr lang.
Ich vermenge das nicht. Die Liste ist sehr lang. Ja, da sind
die
viele...
Liste ist lang.
ganz schlimme Dinge passiert, ja, und vor allen Dingen vor der Bundestagswahl. Die letzten Monate
Die Bundestagswahl ist ehrlich gesagt völlig unwichtig in dem Zusammenhang. Ist aus politischer Sicht vielleicht wichtig.
Aus politischer Sicht ist es sehr wichtig, weil die AfD dadurch natürlich...
Aber für die Leute da draußen ist es völlig egal, ob eine Bundestagswahl ist oder nicht. Die Leute sehen das, was da passiert.
Sie haben gerade nach der Stimmung gefragt und auch, warum die AfD so stark geworden ist. Und das war natürlich in der Phase sehr stark.
Das hat ja nichts mit der Bundestagswahl zu tun.
Nein, das hat was mit dem Ergebnis dann zu tun.
Ja.
Ja, weil die Leute natürlich dadurch verunsichert sind, das stimmt. Aber trotzdem fordere ich Sachlichkeit in dem Thema ein, weil ich glaube, wichtig, nicht so zu tun, als wenn man die eine Maßnahme treffen kann. Und das will ich auch zugunsten meines Nachfolgers sagen. Auch wenn jetzt sowas wieder passiert, und das kann jederzeit passieren, das muss man auch sagen, kann Herr Dobrindt nichts dafür. Und ich würde Herrn Dobrindt auch immer dabei unterstützen, wenn man dann Maßnahmen trifft, die vielleicht helfen, dass es nicht mehr so oft passiert.
Wissen Sie, der Punkt,
aber
der
Anschläge, schlimme Anschläge passieren in den schlimmsten Diktaturen, in den schlimmsten Ländern der Welt, die vielleicht nicht die Rechte einhalten, wie zum Beispiel auch in Moskau der furchtbare Anschlag. Und Sie können das auch nicht verhindern. Ich will nur darauf hinweisen, dass man nicht solche Anschläge verhindern kann. Und man sollte nicht suggerieren, dass es so ist. Und das hat die AfD ja getan.
Es geht um dieses Gefühl, das Robin Alexander vorhin beschrieben hat. Das Gefühl, das ist plötzlich ein anderes Land. Das Gefühl, Kontrolle verloren.
Deswegen bin ich ja so für Ordnung und Steuerung.
Und
ich weiß.
Und dann kommt sozusagen obendrauf bei den Menschen das Gefühl, die stellen Fragen, aber sie geben keine Antworten.
Aber Sie haben jetzt Brogstedt vermischt mit Asylbewerber.
Ich habe gesagt,
zum Beispiel in Aschaffenburg, und Brogstedt ist Jahre davor gewesen, es war 2 Jahre davor.
Ja, das macht es nicht besser.
Nein, das macht es nicht besser, Herr Lanz, aber Sie vermischen die Dinge auch.
Anis Amri, das hat eine lange Geschichte. Wir schauen ja heute 10 Jahre zurück, es hat eine wirklich lange Geschichte. Und der Eindruck, der entsteht, ist dann, und da sind wir sozusagen beim letzten Punkt, der mich wirklich persönlich mal interessieren würde. Da wird dann immer sozusagen die rechte Gefahr beschworen und dämonisiert und so weiter. Und die gibt es ja auch unzweifelhaft. Und da wird auch die AfD dann irgendwie zu einer Größe aufgeblasen, die denen gar nicht zusteht. Weil diese Parteien, das muss man deutlich sagen, vom Problem leben und niemals von der Lösung leben. Mhm. Und wir reden dann ständig über die und reden ständig über mögliche AfD-Verbotsverfahren und sagen dann, wir müssen die auf jeden Fall jetzt als Verdachtsfall einstufen. Und ich habe mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass ein solches Gutachten vom Bundesverfassungsschutz genau zu dem Zeitpunkt kommt, an dem Sie Ihre letzten Tage im Amt haben. Das Verfassungsamt hat noch nicht mal einen Präsidenten, sondern eine scheidende Bundesinnenministerin und 2 Vizepräsidenten legen ganz schnell dieses Gutachten vor und sagen, da ist euer rechtsextremistischer Verdachtsfall.
Also,
und der Eindruck, der dann entsteht, ist, das ist politisch motiviert.
Genau das wollte ich immer vermeiden, Herr Lanz. Mhm. Und deswegen habe ich immer gesagt, und dazu stehe ich auch und habe ich auch nicht gemacht, kann man auch gut nachvollziehen. Ich habe immer gesagt, als Bundesinnenministerin nehme ich keinen Einfluss auf weder den Zeitpunkt noch auf den Inhalt dessen, was das Verfassungsschutzamt...
Sie haben auf den Zeitpunkt keinen Einfluss genommen?
Nein, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz dieses Gutachten vorlegt. Natürlich kenne ich Ronen Steinke.
Das ist ein exzellenter Jurist, veröffentlicht hat.
Ja,
er sagte,
aber Herr Lanz,
Sie haben nicht auf den Inhalt Einfluss genommen, aber sehr wohl auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Ich habe immer gesagt, ich nehme keinerlei Einfluss darauf, wann dieses Gutachten kommt, sondern es kommt, wann das Bundesamt für Verfassungsschutz dieses Gutachten erarbeitet hat.
So ähnlich wie mit dem Abschiebeflug 2 Tage vor den Ostdeutschen Landtagswahlen.
Nein. Herr Alexander, nochmal. Ich habe immer gesagt, ich nehme keinen Einfluss darauf, wann das kommt.
Ronen Steinke berichtet das anders, ne?
Nochmal, ich sage Ihnen gleich, was Ronen Steinke berichtet. Ich habe ja mit ihm gesprochen und ich weiß auch, worauf Sie hinaus wollen. Es kam montags, eine Woche, 1,5 Wochen vor dem Ausscheiden aus dem Amt. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn das da ist, werde ich nicht verhindern, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz das veröffentlichen kann. Und ja, ich habe zugelassen, ich habe mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz geredet, mit dem Vizepräsidenten, wann das veröffentlichen kann.
Die wollten das veröffentlichen?
Ja, natürlich wollten
die veröffentlichen. Ich lese in dem Stück von Ronen Steinke, dass die selbst überrascht waren.
Nein.
Und man muss dazu verstehen, die Veröffentlichung solcher Gutachten, ganz kurz, da wird normalerweise im Bundesinnenministerium Wochen und Monate geprüft.
Und das ist nämlich das, was ein bisschen durcheinander gerät. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja diesen verfassungsrechtlichen Auftrag, das zu prüfen. hat das getan. Und ich habe immer gesagt, ich nehme keinen Einfluss. Mein Vorgänger hat das anders entschieden. Er hat das wochenlang geprüft, monatelang.
Also wer,
hat
dann wer auch, wollte es Achtung, dann? Wer hat es angeordnet, hat das zu veröffentlichen? Wer hat es angeordnet?
Nein, es geht nicht ums Anordnen, es geht ums Zulassen. Ich habe zugelassen, dass es veröffentlicht wurde. Und ich halte es
also
nach wie vor für
das?
Richtig.
Die haben gefragt,
die haben
Frau
gesagt,
Faeser, dürfen
hier,
wir?
Das ist da, können wir es veröffentlichen, ja oder nein?
Die
wollen sie
das.
Es ihrem Vorgänger übergeben oder nicht? Natürlich hatte ich dann Einfluss darauf, dass wir es dann freigegeben haben,
also
zu veröffentlichen. Ich habe ja gesagt, freigegeben, aber nicht anordnen. Da ist ein großer Unterschied und ich stehe dazu und ich halte es für wichtig und richtig, keinen Einfluss zu nehmen. Lassen Sie mich den Satz noch sagen.
Ja, ja, klar.
Mein Vorgänger hat wochenlang geprüft, welche Äußerungen dort mit veröffentlicht werden dürfen. Das ist aus meiner Sicht politische Einflussnahme und das wollte ich nie. Ich wollte, dass das Gutachten vom Bundesamt für Verfassungsschutz, so wie es das Bundesamt erarbeitet hat, okay, veröffentlicht werden darf. Und dazu habe ich immer gestanden, dazu finden Sie ganz viele Äußerungen zu mir, dass ich das immer gesagt habe und das habe ich getan. Und ich habe Herrn Dobrindt darüber informiert, ich habe Herrn Merz darüber informiert, der eine Woche später ja dann zum Kanzler gewählt wurde mit meiner Hilfe. Und insofern war das, glaube ich, richtig, das zu tun.
Herr Alexander, was
also das AfD
ist da passiert? Weil, nochmal, Sie haben es gerade zu Recht gesagt.
Das ist ja nicht das Verbotsverfahren, ne? Es ist nur die Höherstufung als gesichert rechtsextremistisch.
Nichts mit dem Verbotsverfahren. Mir geht es aber sozusagen um den zeitlichen Ablauf, genauso wie mit dem Abschiebeflug nach Afghanistan.
Also ich fand die Recherche des angesprochenen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung sehr plausibel. Und damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Und das Problem ist doch, dass dieses Höherstufung führt doch dazu, dass wir eine Debatte kriegen. Also wir kriegen einen SPD-Parteitag, der beschließt, wir sollen die AfD verbieten. Wir haben jetzt die Grünen laden Linke und ja, aber das ist doch nicht gut, dass das so politisiert wurde.
Das ist doch nicht politisiert worden, eben
doch.
Nicht. Nein,
doch,
hätte ich es zurückgehalten?
Nicht zurückhalten, Entschuldigung.
Ja, aber doch, darum geht es doch. Das
Faeser,
kommt
Sie
ins Amt
noch mal,
und ich entscheide,
nicht ich, der
immer
selber ein exzellenter Jurist ist, sagt, normalerweise wird so etwas lange geprüft.
Nein, das
man
hat nichts
das nicht
mit normalerweise lange geprüft, das stimmt nicht. So stimmt das nicht. Es ist in der Vergangenheit von meinem Vorgänger so gemacht worden.
Aber das ist doch Ihre
nachgeordnete
Behörde. Sie sind eine
Einstufung.
Abgewählte Ministerin und bringen es noch raus und nehmen damit Ihrem Nachfolger die Möglichkeit, damit umzugehen.
Und der
ich habe es mit ihm besprochen und ich glaube, dass es eher für ihn positiv war, dass ich es freigegeben habe.
Ja, aber das ist alles politische Überlegung, ob positiv oder
nicht. Ja, na klar ist es eine Überlegung.
Das hatte ich neulich.
Das sage ich doch nicht anders. Aber ich wollte
am Beginn
keine politische Einflussnahme
nehmen. Am Beginn der Ampel gibt es diesen Streit um Nord Stream 2 und ein bestimmtes Gutachten zu Nord Stream 2. Wird zufällig am letzten Tag der Großen Koalition fertiggestellt, bevor Robert Habeck ins Amt kommt, der es nicht mehr hätte so machen können. Das kann sagen, so ein Zufall, ist gerade fertig geworden, aber ehrlich gesagt, nee.
Also ich stehe dazu, ich habe immer gesagt, egal wann das kommt, ich lasse zu, dass es veröffentlicht wird, ohne nochmal selber als Ministerium drüber zu gehen.
Aber Sie sind doch dafür politisch verantwortlich, das ist doch Ihre nachgeordnete Behörde. Sie haben sowieso die Verantwortlichkeit.
Ich habe meiner nachgeordneten Behörde
Sie
in diesem Fall vertraut.
Freigegeben.
Ja, ich habe es freigegeben. Ja.
Also doch.
Ja, Herr Lanz, Sie haben gerade gesagt, haben Sie es extra gemacht noch vor der Wahl? Ich habe gesagt, ich habe es freigegeben. Ja.
Sie hätten es ja nicht tun müssen.
Nein, ich hätte es nicht tun
müssen.
Wissen
Sie, was mein Punkt ist, Frau Faeser?
Glaube,
darf ich das einmal kurz ausführen,
darf ich Ihnen mal sagen, was mein Punkt ist? Ich wollte nicht, dass politische Einflussnahme darauf genommen wird, sondern und deswegen habe ich zugelassen, dass es veröffentlicht wird.
Also, was, um wirklich das ganze Bild zu zeichnen, der Kollege von der Süddeutschen, wir waren uns, glaube ich, zu zweit sogar, der zweite Name ist mir leider entfallen, Ronan Steinke sagt, auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung, das belegen vertrauliche E-Mails, wurde definitiv Einfluss genommen von ihm, nicht auf den Inhalt. Wichtig, das sozusagen zu trennen. Das ist sozusagen der Punkt für Sie.
Genau.
Mein Punkt ist ein anderer. Wenn man so etwas so macht, wenn man es zulässt, wie Sie es formulieren, dass das so veröffentlicht wird, nochmal, gar kein Präsident beim Verfassungsschutz, Sie sind die scheidende Innenministerin.
Wirklich richtig gute Vizepräsidentin.
Ja, ja.
Und ich sage Ihnen nochmal, was das, weil ja auch jetzt diskutiert wird, warum haben Sie das nicht noch besetzt? Wenn ich 4 Monate vor der Wahl einen neuen Präsidenten besetzt hätte, würde mich auch jeder dafür kritisieren.
Nicht der Punkt.
Das ist so.
Nicht der Punkt. Mein Thema,
glaube ich, dazu.
Mein Thema ist, wenn doch die Sorge um die Demokratie so groß ist.
Ja, eben.
Und die nehme ich Ihnen ab.
Ja.
Dann kann man doch nicht zulassen, dass die AfD jetzt diese politische Beute macht, dieses Narrativ gewinnt, die Erzählung gewinnt. Schau dir mal an, die benutzen diese Behörde politisch.
Nein, natürlich
doch.
Nicht. Und diese, aber gerade
ist völlig
das,
egal, wie wir das
habe ich ja
finden,
nicht getan. Und das haben Sie ja eben auch zugestanden, dass ich eben keinen politischen, inhaltlichen Einfluss auf das Gutachten genommen habe.
Welcher politische Schaden, Robin Alexander, entsteht da? Wenn dieser Eindruck entsteht
doch keiner. Was wäre denn entstanden, wenn Herr Dobrindt es 3 Wochen später veröffentlicht hätte oder 4 Wochen oder 3 Monate?
Interessant, dass Sie das...
Dann würden wir das auch diskutieren, dieser Tage.
Nee, dann könnte man denen zumindest sagen, wir haben das sauber geprüft, wir haben uns die Zeit genommen. Es entsteht nicht der Eindruck, eine scheidende Bundesinnenministerin macht das mal eben so ganz schnell.
Also ein Gericht überprüft ja ohnehin den Inhalt dessen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz
gemacht hat. Aber die können jetzt hingehen und können diese Erzählung für sich nehmen und sagen, schau mal, so gehen die mit uns um. So
Wieso?
Setzen die sozusagen ihre eigenen Behörden,
hat seinen
instrumentalisieren
Job
sie,
Nein,
um
eben
uns
nicht.
Klein zu halten.
Habe ich eben nicht getan und das haben
Frau
Sie
Faeser.
Ja auch zugestanden, dass ich gerade inhaltlich keinen Einfluss
es
genommen habe.
Es geht nicht darum, was wir
ich
beide glauben,
Amt
es geht darum,
nicht
wie das politisch auf anderer Seite genutzt wird.
Nein.
Also
falsche Einschätzung?
Also A, finde ich, den Verfassungsschutz da in die zentrale Rolle zu bringen,
die hat
ist doch schon von der demokratischen Diskussion Fehler.
Nein.
Also bevor der Verfassungsschutz sich mit der AfD beschäftigte, war der überhaupt nicht populär. Da wurde immer an denen rumgemeckert. Und die haben auch 20 Jahre lang Bodo Ramelow beobachtet.
Richtig.
Und sonst. Also die Idee, dass der Verfassungsschutz so... Und auch
aber
dieses,
das finde ich nicht in Ordnung.
Und auch
der
dieses
Verfassungsschutz macht einen wirklich guten
und
Job.
Und auch den Verfassungsschutz darf man in der Demokratie kritisieren.
Ja, na klar.
So. Und diese Idee,
aber ich find's nicht schön.
Dass man öffentliche Äußerungen der AfD sammelt, das kann ich selber. Der Verfassungsschutz soll gucken, dass die NSU sich nicht organisiert. Die sich heimlich organisieren. Das dafür haben. Eine Bewertung, was sagt Herr Höcke? Ich meine, mein Kollege Frederik Schindler veröffentlicht nächste Woche eine Biografie. Das können wir im demokratischen Diskurs. Und die Idee, man könnte einen Stempel machen darauf. Und da ist wirklich etwas verrutscht.
Aber Herr
Alexander, und jetzt haben wir auch eine Bundesamt
doch zuständig, das zu prüfen. Doch, es ist dafür zuständig, gesetzmäßig zu gucken, ob es Parteien gibt, die anders beobachtet werden müssen.
Nein, ich brauche
und das
doch
ist eine
kein,
Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz und nicht des Innenministeriums.
Der mir erklärt, ob eine Rede von Herrn Höcke im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
Nochmal,
ist.
Die Prüfung hat dort gesetzlich zu erfolgen.
Ja, aber indem Sie es dazu nehmen, dass das ein Punkt wird, der sozusagen eine Wasserscheide ist im Umgang
genau.
mit der Partei.
Nein.
Das ist ein schwerer Fehler.
Nein, nein, das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung für den Verfassungsschutz, diese Dinge zu prüfen. Das hat er getan und ich habe immer gesagt, ich nehme auf die Inhalte keinen Einfluss, haben Sie ja auch mir zugestanden und nichts mehr und
okay.
nichts weniger. Sie regen sich jetzt über den Zeitpunkt auf, aber das ist irgendwann gekommen.
Wir regen uns gar nicht auf, wir fragen uns, ob das politisch klug ist, das ganze Ding.
Und ich sage ja.
Wir haben doch in den Ländern auch Verfassungsschutz, die auch Berichte machen. Das Entscheidende ist, ich habe mir jetzt angeschaut, die Systeme in verschiedenen westeuropäischen Ländern, wie Parteien verboten werden. Deutschland hat eines der rigidesten Systeme, weil ja die Gerichte eingebunden sind. Jeder kann klagen gegen jeden Landes- oder Bundesverfassungsschutzbericht.
Ja, aber
das passiert
so.
Ja auch.
Ja.
Das ist gut so.
Ja,
das ist gut so.
Genau.
In Frankreich kann der Präsident mit einem Gericht entscheiden. Hier ist entscheidend, jeder kann klagen. Das kommt ja zu Gericht. Die Richter schauen sich das an. Dann kann man noch einmal gegen das Erstinstanzurteil, das ist ja auch passiert bei der jungen Alternative, und wenn die Gerichte involviert sind und dann kommen die unabhängigen Richter, die dann sagen, wir sind überzeugt oder nicht, dann erst hat man eine wirklich gute Grundlage. Und das ist eigentlich kein schlechtes System. Dass wir das so interpretieren, der Verfassungsschutz hat das gesagt, jetzt ist das Gospel, das tut ja Berlin ohnehin.
Also ich habe nichts gegen den Verfassungsschutz.
Genau.
Ich weise nur
nicht
darauf hin, dass es eine seltsame Wende ist, dass der Verfassungsschutz jetzt so etwas ist, wie früher in der katholischen Kirche das heilige Offizium. Also das
sagt doch
so. Noch vor wenigen Jahren war es so, wenn im Spiegel ein Text über den Verfassungsschutz schien, da hieß es immer die Schlapphüte.
Richtig.
Und man machte sich lustig. Also die Idee, dass das so...
Ja, aber das Amt hat sich doch ganz anders entwickelt. Wir haben doch eine Aufarbeitung gehabt, auch durch die Aufarbeitung NSU, warum das nicht entdeckt wurde. Die Leute sind mittlerweile hochqualifiziert.
Wenn die den nächsten NSU verhindern, dann haben sie ihren Job gemacht. Aber der Umgang mit der AfD, den müssen schon...
Und sie haben schon viel verhindert mittlerweile.
Den müssen
muss man einfach auch noch mal sagen. Und der Job ist in dem Fall
also,
auch
letzter
zu gucken,
Satz, Herr Alexander, ich bin doch nicht im Verdacht der AfD, das Wort zu reden. Aber die Gefahr besteht doch, dass man einen politischen Konkurrenten glaubt, mit dem Verfassungsschutz bearbeiten zu können. Und dieser Verdacht ist A, kontraproduktiv und deshalb sollte er gar nicht aufkommen, weil er auch in den linken Parteien, das ist wie so eine Ausweichreaktion.
Und das war auch genau, abschließend noch ganz kurz, Frau Faeser, Sie haben
genau,
es auch genau
Lanz,
verstanden.
Das ist es nicht,
nein, aber das, ne? war, aber das ist das Gefühl,
ja
das da draußen entstanden ist. Ich verstehe, dass Sie sich das, ne, nicht anziehen wollen. Vielleicht war es auch nicht so intendiert.
Nein, so ist es auch nicht intendiert.
Aber wenn diese
ich
Erzählung,
glaube, das ist ja das Wichtige.
Genau, wenn aber diese
und ich
Erzählung,
war ja immer diejenige, und dazu stehe ich bis heute, es ist nicht das politische Instrumentarium, um die AfD zu bekämpfen. Im Gegenteil, die AfD bekämpft man, indem wir wie bei der Migration die
genau.
Dinge auseinandernehmen,
die Wirkung,
dass sie keine Lösung
Faeser,
haben
das
oder dass sie wollen,
die
dass die Menschen bis 70 arbeiten oder Frauen
sagen,
nicht mehr erwerbstätig
die
sind.
Nutzen
diese
den
Dinge benutzt man politisch.
Um uns klein
Nein,
zu machen.
Genau das. Ne? Und da sage ich nochmal, Intention von mir ist ja so.
Ja.
Deswegen habe ich immer gesagt, nehme ich gerade keinen Einfluss
okay.
darauf inhaltlich. Und
okay.
deswegen habe ich darauf hingewiesen, auch Herrn Alexander, dass es eine gesetzliche Verpflichtung ist.
Okay.
des Verfassungsschutzes zu agieren.
Akzeptiert, aber politisch schwierig. Und wenn wir es denen so leicht machen, dann ist das nicht besonders schlau. Wir sollten sie so schwer wie möglich machen.
Nochmal, das glaube ich nicht, dass das der Grund ist.
Danke sehr, Frau Faeser.
Sehr gerne.
Viel gelernt heute Abend. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke an Robin Alexander, an Gerald Knaus. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.